Christian, wir haben Christian Rabel-Kalender. Kalender.
Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Wir sind zusammen und zwar mit Schrecken haben wir jetzt gerade festgestellt, man wird uns im neuen Jahr hören.
Ja.
Wir sind noch im alten.
Kurz nach Weihnachten.
Kurz nach Weihnachten,
was schön. 27.12. 27. Ein Samstag und wir sitzen erbrechtlich zusammen.
Du verrätst dir alle Geheimnisse.
Ja, das kann
stimmt. Es ist ein Samstag, wir haben uns extra hierher begeben, an einem 27. Stimmt, damit wir auch wirklich wieder eine Folge schaffen. Es ist schon beeindruckend, lieber Andreas, um uns wieder mal selbst zu loben. Wir haben es bisher geschafft, jede zweite Woche eine Folge ins
Wir ziehen das durch.
Nicht schlecht.
Na, da bin ich schon stolz.
Aber dafür muss man auch am Samstag ins Büro
kommen. Ja, das muss sein.
Na gut, 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 gut. Schreiben Sie uns kontakt@mounterbrecht.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wir starten in unser, man könnte eigentlich sagen, Moment einmal, drittes Jahr. Wir haben 2024 begonnen,
wir 26. Eigentlich ist es das dritte Jahr.
2026.
Interessant, dabei gibt es uns erst seit 1,5 Jahren. Aber es ist das dritte Kalenderjahr, das wir anreißen.
Darüber müssen wir nachdenken, aber nicht hier und jetzt. Lass uns starten dort, wo wir eigentlich aufgehört haben. Nämlich, wir haben in der letzten Folge über den Erbverzicht gesprochen und wir haben uns ja so bemüht, ihn isoliert zu behandeln, isoliert vom sogenannten Pflichtteilsverzicht, auf den wir uns heute stürzen wollen. Der Pflichtteilsverzicht. Möchtest du starten? Ich glaube, du müsstest kurz
Gerne, dazu dann starte
sagen,
ich
was
kurz.
Das Pflichtteilsrecht ist,
naja.
Dass wir noch viel, viel, viel mehr behandeln werden und müssen und haben noch viel Zeit.
Das haben wir noch gar nicht so intensiv behandelt.
Obwohl es wohl das bedeutendste Teil des Erbrechts
ist. Da steht noch viel für das Jahr 2026 auf dem Programm.
Das Pflichtteilsrecht.
Was ist das? Naja, aber lass mich zuerst vielleicht Folgendes sagen. Wir haben ja bei der letzten Folge zum Erbverzicht, wo wir uns wirklich bemüht haben, ihn herauszuschälen und abzugrenzen vom Pflichtteilsverzicht, was nicht leicht war, aber was, glaube ich, wichtig war und einen interessanten Fokus gebracht hat, da sind wir eigentlich, jedenfalls aus meiner Sicht, Christian, zum Ergebnis gekommen, dass ein Verzicht auf das Erbrecht, also ein reiner Erbverzicht, eigentlich aus einer kartellarjuristischen Perspektive nicht besonders ratsam ist, sondern dass die Frage, wie die erbrechtliche Lage gestaltet wird, eher im Testament zu regeln ist und nicht in diesem zweiseitigen Verzichtsvertrag. Ganz anders ist das natürlich, wenn es geht um das Pflichtteilsrecht. Da bekommt dieser Vertrag nach § 551 ABGB einen ganz, ganz wesentlichen Sinn und er ist einfach in der Praxis von enormer Bedeutung, dieser Pflichtteilsverzichtsvertrag.
Ja. Also wir kommen nicht umhin, kurz in Erinnerung zu rufen für all jene, die uns jetzt nicht unter Thematik extrem nahestehen, daran zu erinnern, was Pflichtteilsrecht bedeutet. In der österreichischen Rechtsordnung sieht das Gesetz vor, dass bestimmte nahe Angehörige von Todeswegen nach dem Tod am Vermögen des Verstorbenen, der Verstorbenen beteiligt werden müssen, kann man das so sagen. Mhm. Und zwar vom Bedarf unabhängig, ein bedarfsunabhängiges, zwingendes Erwerbsrecht, also ein Vermögensvorteil, der ihnen gewährt wird. Und diese nahen Angehörigen sind der Ehegatte oder eingetragene Partner sowie die Nachkommen. Nicht? Das ist einmal schon was sehr Interessantes, wobei ich glaube, man könnte strukturell durchaus unterscheiden, jetzt, wenn man sich überlegt, warum gibt es das und was spricht dafür und was spricht dagegen. zwischen dem Ehegatten, das hatten wir, glaube ich, schon mal, und den Nachkommen, den heiraten muss man nicht.
Kinder bekommen auch nicht.
Kinder bekommen muss man eigentlich nicht. Aber es passiert
nein, manchmal. Bitte, nein, bitte, nicht stoppen mit
der. Nein, das hat mich völlig rausgebracht. Also die Bemerkung hat mich jetzt natürlich hier ausrutschen lassen. Ja, aber bei der Ehe, das ist doch irgendwie so ein ganz wesentlicher Vertrag. Und es wäre schön, wenn alle Personen, die sich dazu entschließen, auch rechtlich wirklich aufgeklärt würden. Und die würden dann eben erfahren, durch die Ehe entsteht ein rechtliches Band, welches unter anderem dazu führt, dass man wechselseitig pflichtteilsberechtigt ist. Und natürlich, und dafür ist unser Pflichtteilsverzicht, den wir heute beschreiben, ja geradezu das passende Vehikel, kann man, da man ja auch geschäftsfähig ist und handlungsfähig ist, im Rahmen des Eheschlusses dies besonders regeln. Bei Kindern, mit den Kindern, den Minderjährigen, die gerade gezeugt werden, da kann man sich das nicht ausmachen. Da greift das Gesetz ein. Das Pflichtteilsrecht ist, vielleicht ist es ganz interessant, wenn wir jetzt die verschiedenen Perspektiven einnehmen. Wer möchtest du sein? Der Erzeuger oder das Kind?
Also,
ja, ne, suchst du aus?
Das Kind.
Aha. Gut, also dann bin ich der Erzeuger.
Also pflichtteilsrechtlich möchte ich das
Kind sagen. Ja, ich verstehe das schon. Ja. Also wenn wir jetzt haben, sitzen wir einander gegenüber, also ich bin der Vater oder die Mutter und du bist das Kind. Ich bin derjenige, der das Eigentum hat. Mir geht es nämlich darum, dass wir einmal diese Interessenlagen herausarbeiten. Also ich habe in meinem Vermögen sehr viel zusammen gebracht, sage ich jetzt einmal, erworben, wie auch immer. Ich war besonders fleißig oder ich hatte Glück, ich habe geerbt oder ich habe was gewonnen oder ich hatte eine Riesenerfindung gemacht, was auch immer. Mein Vermögen besteht aus, ja, sag mal, irgendwas 1 Million Euro an Werten, für die ich subjektiv immens viel geleistet und gelitten habe. Und mir als Eigentümer ist das verfassungsrechtlich geschützte Prinzip der Freiheit des Eigentums besonders sympathisch. Und da kommt jetzt das Pflichtteilsrecht daher und der Gesetzgeber sagt, ich muss dir, lieber Andreas, meinem Sohn, von Todes wegen einen Teil davon hinterlassen. Das ist für mich als Eigentümer, wenn ich es dir nicht ohnehin freiwillig hinterlassen wollte, sehr schmerzhaft und eigentlich ärgerlich. Und wie empfindest du das Pflichtteilsrecht auf deiner als Position?
Ja, du bist ja eigentlich sehr, sehr angenehm. Interessant ist natürlich dann auch, weil du vorhin ja zu Recht schon betont hast, es ist ein bedarfsunabhängiger Anspruch, den ich als Kind habe. Und ich habe selbst dann, nur dass wir uns das und auch den Zuhörern vor Augen halten, vor allem jenen, die nicht so viel mit dem Pflichtteilsrecht zu tun haben, ich habe auch dann diesen Anspruch späterhin, wenn ich vielleicht wirtschaftlich viel erfolgreicher sein werde als du. Selbst dann, wenn mein Vermögen vielleicht später aus eigener Leistung, wie auch immer, viel höher angewachsen sein wird als du. Trotzdem steht mir dieser Pflichtteil zu, auch dann, wenn du vielleicht sagen würdest, mein Gott, du bist doch eh so erfolgreich geworden, vielleicht auch durch das, was du, lieber Vater, mir ermöglicht hast an Ausbildung und so weiter und so fort, und deine Geschwister haben viel weniger. Trotzdem, das Pflichtteilsrecht ist bedarfsunabhängig und das ist schon natürlich aus der Perspektive, die du vorhin geschildert hast, erstaunlich.
Ist erstaunlich. Und es ist ja auch kein, das Pflichtteilsrecht ist ja auch kein kleiner Klacks. Nicht? Das ist ja keine Mini-Einschränkung. Jetzt bin ja der Papa, ja, dessen Eigentum da beschränkt wird. Und das wird ja nicht beschränkt irgendwie mit 3% oder 5%.
50%.
50%. Und nicht einmal progressiv von allem. 50%. Einschränkung meines Eigentums, ich möchte alles jemand anderen hinterlassen oder ich will, keine Ahnung, Wissenschaft und Kunst fördern.
Das könnte möglich sein.
Ja. Allerdings übrigens interessant, ja. Ja, Todes wegen? Ja. Wohl nicht. Wenn ich es verschenke unter Lebenden? Zu gemeinnützigen Zwecken? Das wäre interessant.
Ja, ja, das müsste
also für die Feinspitze, so Parenthese, ja. Paragraph 784, da haben Sie die Ausnahme.
Ja, den sollten wir uns einmal gesondert anschauen.
Ganz Ausnahme spannend. Von der Schenkungsanrechnung. Ja,
da können wir jetzt nicht bleiben.
Ja. Aber wenn man ein Testament macht, dann steht das Pflichtesrecht vielleicht doch zu. Gut, also 50% ziemlich heavy, eine heavy load. Und ich meine, du bringst immer diese hervorragenden Beispiele, die meinen Horizont erweitern, wie vorhin. Wie war das jetzt? Das Kind ist saureich, du bist saureich und erfolgreich und ich habe eh nichts.
Du hast gar nicht so viel.
Ja, gut, also das blende ich jetzt aus. Ich gehe zum typischen Beispiel. Das Vermögen ist bei den Alten, bei den uns lieben, nicht die, die wir so schätzen. Und die Jungen, die kämpfen, die merken, dass sie durch eigene Erwerbstätigkeit irgendwie ihren Lebensstandard nicht mehr wirklich ändern können. Ich rede natürlich nur von typisierten Fällen. Sie können sich gerade die Wohnung leisten und einmal die Malediven vielleicht. Alle 5 Jahre, that's it. Wirklich life-changing ist dann das Erbe, der Pflichtteil. Wobei,
relativ
so
spät.
jung bist du ja gar nicht. Ne? Ja, du schon.
Ich schon. Aber
das typische
pflichtesberechtigte Kind ist zwischen 60 und 70. Ne?
Nein, jetzt übertreibst
du. Naja, entschuldige bitte.
Zwischen 50 und 60.
Naja, sagen Demokrat. Wir 60.
Plus aber minus. Es ist ein Interessenkonflikt. Du willst mein Geld haben, nicht? Du willst den Pflichtteil, ich will ihn dir nicht geben. Davon gehen wir jetzt einmal aus. Oder ich bin mich ärgert, sagen wir mal so. Ja? Es ist also kein Konflikt zwischen jung und alt, sondern es ist ein Konflikt zwischen alt und sehr alt.
Ja,
das ist eigentlich wahr.
Stimmt.
Zwischen alt und sehr alt.
Das ist aber natürlich ein Aspekt, der auch dem Pflichtesverzichtsvertrag als ganz, ganz wichtiges Vehikel für dich in deiner Rolle als Vater oder Mutter noch besonders attraktiv macht. Weil durch diese demografische Entwicklung, durch die Erhöhung des Lebensalters und damit auch die Erhöhung des Lebensalters des Pflichtteilsberechtigten, wird es immer interessanter, schon in jüngeren Jahren dem Pflichtteilsberechtigten eben einen Pflichtteilsverzichtsvertrag anzubieten.
Gut, das machen wir jetzt. Ich will dich loswerden. Ich will dieses zwingende Recht irgendwie loswerden und da sagt die Rechtsordnung, ich kann mir das nicht aussuchen. Wenn du ein ganz besonders schlimmer Halunke wärst, dann könntest du erbunwürdig sein und dann wäre vielleicht eine Enterbung möglich. Darüber haben wir gesprochen. Darum geht es jetzt nicht, sondern es ist auch möglich, dass wir durch eine Vereinbarung dein Pflichtteilsrecht beseitigen.
Und da, lass mich nur noch einmal, weil du es vorhin schon gesagt hast, da noch einmal den Unterschied zum Ehegatten herausarbeiten. Es ist halt hier die Interessenlage, die sind die Positionen anders. Du wirst mich abfinden müssen. Ich werde mit dir diskutieren, was du mir geben sollst dafür, dass ich verzichte. Bei der Eheschließung ist es ja so, da muss man gar nicht das pflichtteilsrechtliche Band begründen. Man kann a priori ohne gegenseitiges Pflichtteilsrecht in die Ehe gehen, wenn man sich davor eben gemeinsam dazu vereinbart und einen wechselseitigen Pflichtteilsverzichtsvertrag abschließt. Und wenn das der eine Ehegatte vom Ehegatten möchte, hast du hier eine ganz andere Interessenlage und da kommst du auch nicht in aller Regel nicht in die Thematik einer Abfindung hinein, sondern es ist die Fragestellung, wollen wir heiraten? Und wenn ja, dann möchte ich das ohne pflichtteilsrechtliche Verbindung machen.
Ja, du vielleicht. Vielleicht ist es ja gewünscht, die pflichtteilsrechtliche Verbindung.
Na, wenn es beide wollen, ja.
Ja, nein. Aber weil du jetzt das so gleich in die eine Richtung, wie soll ich sagen, stilisiert hast, bleib mal ganz kurz bei den Ehegatten. Ich möchte dir recht geben. Ich glaube, dass die Interessenlage, die Situation strukturell eben verschieden ist von den Kindern. Und es wird auch in der Wissenschaft meines Erachtens noch viel zu wenig irgendwie beleuchtet. Man geht da so drüber, das Pflichtteilsrecht. Das ist irgendwie ganz was anderes. Denn bei dieser Heirat oder bei der eingetragenen Partnerschaft geht es unter anderem darum, den Inhalt der nun entstehenden Wirtschaftsgemeinschaft, der typisierten vom Gesetz typisierten Wirtschaftsgemeinschaft, die ein Teil des Charakters des Ehebandes ist, gemeinsam zu strukturieren, zu bestimmen, zu klären durch einen Ehepakt.
Wenn du das sagst, dann lass mich nur rechtspolitisch anmerken, dass ich es erstaunlich finde, dass an der Stelle kein Übereilungsschutz und keine Beratungspflicht eingebaut ist. Meines Erachtens sollte es wirklich vorgesehen werden, dass es eine Beratungs- und Belehrungspflicht vor Eheschließung gibt, über die Möglichkeit eines Ehevertrags, über die Möglichkeit eines Pflichtverzichtsvertrages. Also dass es das nicht gibt, das ist meines Erachtens etwas, das man rechtspolitisch hinterfragen könnte.
Das ist eigentlich erstaunlich. Mhm. Nämlich auch wiederum, welche Bedeutung dieser Vertrag hat und wie hier die Bevölkerung, ich meine, ich weiß es nicht, ich habe jetzt nur anekdotische Beobachtungen, aber doch eigentlich mehr oder minder allein gelassen wird, nicht? Die meisten Menschen heiraten, weil sie irgendwelche Hollywood-Filme sehen oder ich weiß nicht was, aus Lust und Tollerei und dann treten sie irgendeinem oder einer ehrenwerten Standesbeamtin gegenüber und kriegen womöglich, ich weiß es nicht, irgendeine Fibel oder eine Broschüre. Ja,
das ist erstaunlich.
Und und schlittern in ein Eherecht hinein.
Ja, von dem sie gar keine Ahnung haben.
Keine Ahnung.
Wo eben, also das ist wirklich erstaunlich, weil das ist eigentlich ein ungeheuer komplexer Vertragsabschluss mit geradezu unabsehbaren Folgen. Und das lässt sich, glaube ich, weiß gar nicht, wie man das begründen kann, dass es hier keinen Übereilungsschutz gibt, keine Beratungspflicht. Ja. Also das wäre interessant, das einmal rechtspolitisch aufs Tapet zu bringen.
Und vor allem, ich glaube, da könnte man mal eine eigene Folge machen oder haben wir das schon mal angeschnitten, da könnte man intensiver drüber reden. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass im Zusammenhang mit dem ehelichen Güterrecht ja der Gesetzgeber Regelungen anbietet, eintreten lässt, wenn man nichts anderes vereinbart, deren Inhalt, sage ich jetzt mal vorsichtig, höchst erstaunlich ist. Und möglicherweise, wenn man ihn vorgeschlagen bekäme im Rahmen eines Entwurfs durch einen Rechtsberater, man das so nie akzeptieren würde.
Richtig.
Nicht? Also gerade das ehrliche Güterrecht, wenn Sie sich einfach nur durchdenken, das machen wir mal oder verzetteln wir uns, einfach nur den Fall, also es gibt keinen Ehepakt, es tritt einfach ehrliches Güterrecht ein und im einen Fall wird die Ehe nach 7 Jahren aufgelöst durch eine rechtskräftige Scheidung und im anderen Fall rutscht er, wie ich immer zu sagen pflege, bei der Bergwanderung aus und schlittert 300 Meter hinunter, sodass die Ehe aufgelöst wird von Todeswegen und es treten dann die Erb- und Pflichtteilsrechtlichen Folgen ein, dann sind die Unterschiede, ich rede jetzt vom ehelichen Güterrecht für unsere kundigen Zuhörer, nicht vom Unterhaltsrecht, derartig frappierend verschieden, dass ich jedenfalls persönlich behaupte, dass typische Vertragsparteien, die aufgeklärt werden, sowas nie vereinbaren würden.
Was? Ich bin ganz bei dir.
Ja, du sagst doch, du bist ganz bei dir, das ist eigentlich rechtspolitisch unfassbar.
Ja, nicht? Das ist ja das, was ich meine. Es ist wirklich unfassbar.
Und jetzt.
Werden wir mal uns genauer anschauen.
Jetzt blenden wir einfach mal zunächst die Ehegatten irgendwie aus und kommen wieder zu diesem Vater- oder Mutter-Kind-Verhältnis. Und halten uns eben vor Augen, Pflichtteilsrecht ist life-changing für denjenigen, der den Pflichtteil kriegt. Ja, ich lege offen, wir reden halt nur von vermögenden Personen, wo sich das auszahlt.
Naja, es ist immer relativ.
Es ist eh relativ. Stimmt schon. Alles ist relativ.
Es ist alles relativ.
Und wenn man aber das in den Mittelpunkt rückt, nämlich die wirtschaftliche Bedeutung dieses Vorgangs, dieses Rechtsinstituts, dann kommt man eigentlich zur Schlussfolgerung, dass man die Bedeutung, die Relevanz eines solchen Vertrages ja gar nicht hoch genug einschätzen kann. Oder plump formuliert, der ist ja super gefährlich, nämlich aus deiner Sicht.
Ja, deswegen.
Du bist das Kind, ja, wenn du verzichtest.
Ja. Aber deswegen bin ich ja geschützt durch eine bestimmte Formvorschrift, nämlich dass der Pflichtverzichtsvertrag nur in Notariatsaktsform oder gerichtliches Protokoll errichtet werden kann und dass hier eben zu meinem Schutz vor einer übereilten Verzichtserklärung der Notar, der diesen Vertrag dann beurkundet, mich wirklich belehrt, fragt, ob ich wirklich entschlossen bin und so weiter. Also da ist immerhin ein gewisser Übereilungsschutz eingebaut und ich werde mir das gut überlegen, ob ich verzichte, Christian.
Du sagst mir das zulässig. Ja? Ich bin ganz berührt, weil ich mir das durchdenke. Nämlich, ich komme jetzt gleich mal zum nächsten Hinweis, der vollkommen selbstverständlich ist, aber mich gerade irritiert. Mhm. Nämlich, Pflichtteilsverzicht setzt nicht voraus, dass du irgendwas dafür bekommst. Mhm. Wir unterscheiden Pflichtteilsverzichte, die ohne jegliche Abfindung oder Leistung von mir, dem Eigentümer, deinem Vater, abgegeben werden. Mhm. Und dann gibt es die Pflichtteilsverzichte, bei denen der Verzichtnehmer, also ich, der eigentlich begünstigt wird durch den Verzicht, nicht? Meine Testierfreiheit wird größer, dir halt etwas geben muss, weil du was verlangst. Das ist doch eigentlich schon einmal erstaunlich, lach mich nicht aus, dass wir überhaupt so gar kein Problem damit haben, dass so ein unentgeltlicher Pflichtteilsverzicht, ein Pflichtteilsverzicht ohne Abfindung, ohne weiteres unproblematisch mit so einem Mustervertrag beim Notar da abgehandelt wird. Das ist ja eigentlich, da müsste ja der Notar, frage ich dich jetzt, intensivst belehren und rütteln und sagen, wollen Sie das wirklich?
Naja, natürlich, das wird er auch tun und das muss er auch tun. Aber es sind ja auch Schenkungen
möglich. Warum macht man das überhaupt? Warum? Hast du das schon mal erlebt? Warum gibt jemand einen Pflichtteilsverzicht ab, ohne etwas dafür zu bekommen?
Also unter Ehegatten ist was anderes, das blenden wir jetzt aus.
Wir blenden jetzt aus.
So, dann gibt es schon immer wieder Pflichtteilsverzichtsverträge zwischen Eltern und Kindern, bei denen es keine Abfindung gibt, aber das sind dann immer irgendwelche Spezialfälle. Entweder es gab schon in der Vergangenheit Schenkungen, aber das ist dann in einer Gesamtbetrachtung eine ähnliche Konstellation und das Kind sagt, ja, das muss ich mir eh anrechnen lassen auf dem Pflichtteil, machen wir einen Schnitt, ich verzichte auf mein Pflichtteilsrecht. Dann gibt es zum Beispiel ganz, ganz häufig, mache ich das, einen Pflichtteilsverzichtsvertrag zwischen den Kindern und den Eltern ohne Abfindung und zwar in Bezug auf den erstversterbenden Elternteil. Das ist etwas, zu dem die Kinder oft bereit sind. Ich erlebe das sehr oft in meiner Praxis und etwas, das sich die Eltern sehr oft wünschen. Wenn sie sagen, Kinder, schaut her, wenn der Erste von uns stirbt, dann haben wir ein Testament, da soll der Überlebende der Alleinerbe sein. Das ist dann der erste Erbfall, bei dem ihr bitte noch keinen Pflichtteilsanspruch haben sollt. Da soll in Ruhe der überlebende Ehegatte erben und vertraut darauf, nach dem Zweitversterbenden werdet ihr ohne dies unsere testamentarischen Erben werden. In einer gut intakten Familie ist das dann häufig etwas, wo die Kinder sagen, das verstehen wir, da verzichten wir aber wirklich nur in Bezug auf den Erstversterbenden auf unser Pflichtteilsrecht unter der Voraussetzung, dass der überlebende Ehegatte Alleinerbe wird. Das mache ich immer wieder. Das gibt es ein großes Bedürfnis aus meiner Sicht in vielen intakten Familien, das zu tun. Aber du hast schon recht, der reine Pflichtteilsverzichtsvertrag zwischen einem Kind und einem Elternteil ohne irgendeine Abfindung, ohne irgendeine besondere Vorgeschichte, das kommt, ich könnte mir jetzt gar nicht erinnern, wann ich das gehabt habe. Und da muss man dann schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr hinterfragen und wirklich nachdrücklich da auch nach den Motiven fragen und belehren als beurkundender Notar, weil das ist mir geradezu schon ein bisschen verdächtig, wenn ein Kind wirklich einfach nur so verzichtet. Da muss man hellhörig sein, ob da vielleicht irgendein Druck dahinter steht, ob da vielleicht irgendeine, wie auch immer, getrübte Willensfreiheit des Verzichtenden gegeben ist. Also da wird der Übereilungsschutz und der Schutz durch den belehrenden Notar, der sich vergewissert, ob alles aus freien Stücken geschieht, ganz bedeutsam.
Ich glaube, dass ihr da eine enorm wichtige Rolle habt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die immer adäquat ausgefüllt wurde in der Vergangenheit. Lass mich da diese zwei Themen nochmal aufkriegen, diese zwei Fälle. Dein Beispiel fasziniert mich nämlich auch, da möchte ich auch darauf eingehen. Bitte. Mich dort, wo du diesen Pflichtverzicht ohne Abfindung sozusagen heute noch machst und so, das finde ich total spannend, weil diese Konstellation, der erste Ehegatte stirbt und der zweite soll jetzt nicht nach dem Tod behelligt werden mit Pflichtteilsansprüchen, glaube ich, häufig vorkommt. Mhm. Und das andere ist, jetzt blenden wir das aus, diese Situation, wo so ein Pflichtteilsverzicht ohne Abfindung irgendwie objektiv gesehen doch überraschend wirkt. Ich glaube, dass das insbesondere in der Vergangenheit oder ich weiß nicht, vielleicht auch in gewissen Bereichen der Bevölkerung nicht selten vorkommt und dass es eine Drucksituation ist, die weniger jetzt zivilrechtlich fassbar ist, sondern mehr so sozial bedingt. Gerade, also mir ist das oft untergekommen, Pflichtteilsverzichte aus der ferneren Vergangenheit, bei denen die Töchter selbstverständlich aufgrund des dringenden Begehrens ihres Vaters gleich einmal beim befreundeten Notar diese Pflichtteilsverzichtsverträge abgeschlossen haben mit Anfang 20.
Mhm. Mit der jungen Burli, Jahren.
Ja. Nicht? In jungen Jahren, damit der Lois, den ich immer wieder gerne, seit der letzten Folge habe ich den Lois im Schädel, damit der erstgeborene Lois dann auch alles kriegt. Mhm. Und
Das kommt schon vor.
Und dann 30 Jahre später stehen die Damen da, genau. Nicht? Und der Lois ist auch da.
Die können sich gar nicht mehr genau erinnern. Also in den jungen Jahren, und oft gibt es ja ganz diffuse Abhängigkeiten. Ne? Das sind persönliche Abhängigkeiten. Manchmal gibt es natürlich auch, wie soll ich sagen, ein Machtgefälle zwischen Eltern und Kindern. Da kann es auch Abhängigkeiten geben, die du als Vertragsrichter, als Beurkundender Notar ja gar nicht siehst. Ja? Die wollen sich nicht irgendwie schlecht stellen, die wollen den Wunsch der Eltern erfüllen. Das ist ganz heikel. Also, da muss man wirklich aufpassen als beurkundender Notar und wirklich sorgsam mit den Interessen des Verzichtenden umgehen. Ja. Also schnell darf sowas nie sein.
Schnell,
da bin ich immer hellhörig und vorsichtig. Schnell gibt es sowas bei mir auch nicht.
Mhm, mhm. Aus der Sicht des Eigentümers, des Verzichtnehmers, möchte ich aber diese Töchter loswerden, nicht wahr? Ich möchte die Töchter loswerden und zwar nicht, weil ich nichts gegen die habe, die werden eh alimentiert womöglich und ich suche auch einen Mann für sie. Bitte verzeihen Sie, das bin jetzt nicht ich, aber das gibt so Menschen, die so denken. Und mir geht es um den Betrieb, mir geht es ums Unternehmen, das muss der Lois übernehmen und der Pflichtteil gefährdet dieses Unternehmen, das sind meine Motivgründe, ich bin kein schlechter Kerl, nicht? Das Pflichtteilsrecht gefährdet uns, gefährdet diesen ideellen Wert, das Hotel oder ich weiß nicht was, die Latifundien oder die, keine Ahnung, ja, was da so ein Objekt ist, das es aus der Sicht des Eigentümers unbedingt zu schützen gilt vor Zerschlagung. Also Unternehmen werden häufig genannt. Mhm. Und auch da, oder Landwirtschaften, da kommt das doch immer wieder auch vor. Ne?
Ja.
Und ich meine, ja, mich hat das interessiert, wie du das machst, weil du als Notar damit konfrontiert bist, nicht? Also an sich, wenn mich jemand fragt, dann sage ich immer, für einen Pflichtteilsverzicht müssen Sie was zahlen, ja, das gehört sich einfach. Und auf der anderen Seite, dem Kind würde ich sagen, schauen Sie, man kann nicht einfach auf ein Pflichtteilsrecht verzichten.
Man muss einmal den Verzichtsgegenstand beschreiben. Sind Sie sich bewusst, worauf Sie da verzichten? Natürlich muss man mal über das ganze Pflichtteilsrecht aufklären, was das eigentlich ist. Wir haben es ja zu Beginn schon besprochen, was da für ein Anspruch auf Sie im Erbfall zukäme, wie sich der bemisst. Überlegen Sie sich das, kennen Sie das Vermögen?
Nicht nur für Sie, sondern auch für die eigenen Kinder.
Sie sind jetzt 22, noch haben Sie keine Kinder. Heute sehen Sie das vielleicht noch locker.
Genau.
Denken Sie genau nach. Wo sind Sie vielleicht in 20 Jahren, in 30 Jahren? Haben Sie dann vielleicht Kinder? Wie wird Ihre Vermögenseinkommenssituation sein? Sind Sie sich sicher, dass Sie auf diesen Anspruch, den Sie dann vielleicht hätten mit 50, 55, wann auch immer, wirklich so verzichten wollen? Oder wollen Sie vielleicht noch warten, 5 Jahre, 10 Jahre, überlegen Sie und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, da wirklich diesen Übereilungsschutz, den das Gesetz ja bezweckt, durch die Formvorschrift auch wirklich zum Leben zu erwecken und dann nicht nur einen reinen Formalismus abzuspielen, sondern das zu tun, was das Gesetz hier durch die Notariatsakt bezweckt, wirklich nachdrücklich belehren. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt.
Und wie schaut es eigentlich aus mit den Texten? Mit den Texten, sind sie dir, nämlich sind sie dir, es gibt natürlich unendlich viele Spielarten von Texten für Pflichtteilsverzichtsverträge und alles hängt natürlich vom individuellen Vertragsverfasser ab, aber es gibt, glaube ich, schon, also zumindest rede ich jetzt von mir, kann von dir nicht reden, aber meine Beobachtung, es gibt so übliche Bausteine. Ja. Und was mir schon auffällt in meiner Beobachtung der letzten 30 Jahre ist, dass Pflichtteilsverzichtsverträge, dass der Text dieser Pflichtteilsverzichtsverträge üblicherweise sehr knapp ist. Also da werden nicht viele Worte vom Verfasser verloren. Ob das so, wie soll ich sagen, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, jetzt mit Blick auf den Rechtsberater, würde ich bezweifeln, ob man da nicht betonen sollte, Dinge wie zum Beispiel, jetzt sage ich was, das Vermögen ist dem Kind, das Vermögen des Vaters ist dem Kind nicht genau bekannt, weil der Vater will es nicht sagen. Okay. Das Kind akzeptiert das aber. Das Kind weiß, es kann unendliche Vermögensveränderungen geben in der Zukunft. Jetzt rede ich wieder als der Vater, als der Verzichtnehmer. Ich möchte nicht, dass irgendjemand irgendwann versuchen könnte, diesen Vertrag irgendwie dann doch anzufechten, nicht wegen Willen und Mängel. Darüber werden wir vielleicht noch ein Wort verlieren, ist ganz schwer möglich. Aber allein diese Schwierigkeit der Anfechtung wegen eines Willensmangels, die nicht völlig ausgeschlossen ist, die kann man natürlich auch erschweren, finde ich, indem man die tatsächliche Situation unmissverständlich klar erhebt und unmissverständlich klar ausdrückt.
Das kann aber unterschiedlich sein, je nach Konstellation, und du hast recht, das gehört schon auch in aller Regel in den Notariatsakt, in den Vertrag mit aufgenommen. Nämlich manchmal ist es ja wirklich so, dass beide sagen, wir wollen diesen Pflichtteilsverzichtsvertrag, und zwar losgelöst von der Frage der exakten Vermögensverhältnisse. Wir haben darüber zwar beide, auch der Verzichtende, eine gewisse Einschätzung, aber was uns wesentlich ist, ist eine Zäsur. Wir wollen unabhängig von der Frage der genauen Vermögensverhältnisse einfach das pflichtteilsrechtliche Band beseitigen. Das ist natürlich etwas, das insbesondere aus Perspektive des späteren Erblassers, der hier eine Testierfreiheit gewinnen möchte und der alles tun möchte, dass es nicht zu einer möglichen Anfechtung kommt, der beste Weg. Manchmal gerade aber dann, wenn exakt über den Abfindungsbetrag oder über die wie auch immer geartete Gegenleistung gesprochen wird, wird das der Verzichtende nicht gerne im Vertrag sehen wollen, sondern da geht es wie bei einem anderen Vertrag, bei einem Kaufvertrag, bei einem Unternehmenskaufvertrag, wirklich sozusagen um eine Offenlegung, um was geht's? Die Vermögensverhältnisse, lieber Vater, liebe Mutter, musst du mir offenlegen, ich möchte mir das anschauen, ich möchte mir das überlegen. Klammer, natürlich ist das alles ein Glücksgeschäft, wir wissen nicht, wie sich das Vermögen noch weiterhin verändert, aber das werde ich mir dann schon selbst überlegen. Aber ich möchte zumindest jetzt deinen Status kennen, den musst du mir wirklich offenlegen. Und da wird der Verzichtende manchmal sagen, das möchte ich auch im Vertrag haben, die Erklärung des Elternteils, dass mir wirklich alle Vermögensverhältnisse entsprechend offengelegt wurden. Also es gibt solche und solche Verträge.
Woran du dann womöglich auch ausdrücklich eine Anfechtungsmöglichkeit knüpfst, wenn das nicht der Fall war. Gut, dann wäre es ohnehin List. Nicht? In List kannst du immer anfechten. Ja. Aber Hinweis auch 30 Jahre Verjährungsfrist wegen Irrtum, der nur eingeschränkt. Da sind viele Details strittig und die Diskussion ist im Fluss, aber bei der Irrtumsanfechtung hättest du, wenn du sie überhaupt zuließest, eine 3-jährige Verjährungsfrist ab Vertragsschluss. Das ist eigentlich auch ganz komisch irgendwie. Nämlich ab Vertragsschluss, nicht ab Tod, aber List 30 Jahre. Und mit der List kommt...
Ja, und diese Zweifel gibt es beim Verzichtenden manchmal dann schon. Ne? Ja, wer weiß, was da noch gibt. Ja. wir können gern machen einen Verzichtsvertrag gegen Abfindung, aber hast du mir auch wirklich alles offengelegt? Weil ich habe da so das Gefühl, da könnte noch was in der Schweiz sein.
Was wir jetzt gerade hier tun, ist angewendete potenzielle Vertragsverhandlung, nicht? Und Herausarbeitung, dass womöglich der Abschluss dieses Rechtsgeschäfts im Einzelfall dann gar nicht so rasch vonstatten geht, sondern die noch mehr verhandeln müssen und sich noch klarer werden müssen. Mhm. Ja, ist halt die Frage irgendwie vom Temperament. Ich stelle das Fragen, weil ich habe es leicht. Du machst immer du die Verträge, ja? Weil der Notariat sagt
zwar, naja, mach noch Anwälte.
Und ja, wir bereiten ihn vor, genau, aber der muss ihn dann manteln, naja, diesen Vertrag. Nur, wann wird man zum Dealbreaker oder erschwerer, nicht? Ja. Als Rechtsberater?
Aber es ist interessant, dass der Pflicht des Verzichtsvertrags, der wirklich ein großer, bedeutsamer Vertrag ist, einfach, ich glaube, ich vielfach nicht diesen Grad an Professionalisierung erreicht hat, den er vielleicht da oder dort haben sollte. Ich denke jetzt, dass im Vermögen des Elternteils gegenüber dem verzichtet werden soll, ein komplexes Vermögen ist, Unternehmen und so weiter. Warum macht man keine Due Diligence-Prüfung? Warum wird nicht alles bewertet? Das ist ja, der verzichtet auf 50% des Wertes des Vermögens des Elternteils. Das ist ganz selten so, aber kommt auch vor, dass das wirklich professionellst abgewickelt wird.
Ja, wobei du sprichst, aus dir spricht jetzt, und das finde ich toll und gut, spricht der Sohn, nicht?
Ja,
der professionelle Sohn oder die professionelle Tochter. Ich bin der Vater und ich sage, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass du da in meine Firma reinschnurrst.
Dann verzichte ich aber nicht.
Das ist in Ordnung und so viel spielt sich das dann ab. Aber eins sei dir klar, ja, ich lebe noch, ich bin nämlich jetzt, bin in 54, ich halte mich fit, 30 Jahre warte ich noch, du kriegst aber überhaupt nichts mehr während der nächsten 30 Jahre. Ja, den Urlaub zahlst du dir selber, diese ganzen Zusatzappanagen, das so
nebenbei. Und wer weiß, was am Schluss noch da ist. Ja?
Und wer weiß, was am Schluss noch da ist. Das heißt, diese Drucksituation oder diese
Wahrheit. Das ist doch spannend,
ja, total.
Ja, natürlich mit der Due Diligence.
Nimm die Million. Und die Bude da im 19.
Ja.
Und sei nicht so gierig.
Okay.
Und wenn ja, siehst du, ja, aber dann, wenn ich da obsiege in dieser Verhandlung, recht, ja, dann möchte ich vom Berater haben, bitte, aber das möchte ich, dass sie es reinschreiben. Es gab keine Due Diligence.
Aus dem Blickwinkel des Verzichten, was ist reizvoll? Erstens, ich bekomme die Abfindung heute und ich weiß nicht, wie lange lebt die Mutter, der Vater noch, vielleicht muss ich 30 Jahre warten oder wie auch immer. Das ist einmal reizvoll. Zweitens, wer weiß, wie sich das Vermögen wirklich weiterentwickelt, nämlich tatsächlich, weil es einfach zu einer Vermögensminderung kommt. Und natürlich darf man nicht verhehlen, dass es auch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten gibt, des Elternteils das Vermögen auch in einer Weise zu verändern, dass sich die Pflicht als Bemessungsgrundlage maßgeblich reduzieren könnte. Also, und das ist schon irgendwie das
Interesse. Ja, sicher, ich habe die besten Anwälte, ich habe den besten Notar, ich habe den Schuguel, verstehst du? Ja, der kennt alle Tricks, mein Lieber.
Aber das schafft ein ganz interessantes Gegenüber über dieser beiden Vertragsparteien und sagen wir es noch einmal, und dadurch eben auch wirklich macht das aus meiner Sicht diesen Übereilungsschutz und die Belehrung, Beratung durch den Notar bei diesem Vertragsabschluss so wahnsinnig wichtig.
Absolut. Jetzt möchte ich noch auf das andere Beispiel da eingehen, was du erwähnt hast, diese Situation, Ehepaar, ein oder mehrere Kinder. Und eigentlich, ich glaube, das ist möglicherweise auch tief verankert, dieser Irrglaube, naja, wenn der Erste stirbt von uns, dann müsste doch bitte der Überlebende alleinige Erbe sein und die Kinder warten auf den Zweitversterbenden, nicht? Also ich glaube, dass viele Menschen sich vorstellen, dass das rechtlich irgendwie so auch die Vorstellung des Gesetzes ist, was es nicht ist, sondern Ehegatten haben jeweils ein Vermögen. Nein, sie haben nicht gemeinsam eins. Auch das ist ja ganz interessant, das muss man den Leuten klar machen oft. Jeder hat ein Vermögen und wenn sie als Erste stirbt, dann geht nur ihr Vermögen den Erbgang und dann gibt es nach der Mutter in meinem Beispiel ein Pflichtteilsrecht und dann haben die Kinder nach der Mutter ein Pflichtteilsrecht, zum Beispiel ein Witwer, zwei Kinder, Pflichtteilsquote von einem Sechstel nach dem Vermögen der Mutter. Und wenn dann später, 3 Jahre später, 10 Jahre später, der Vater stirbt, der Witwer, dann haben die zwei Kinder nach ihm ein Pflichtteilsrecht. Nämlich, so er brav war, der Papa, und nicht wieder geheiratet hat, ja, du schmunzelst schon wieder, dann hätten sie ein Pflichtteilsrecht von einem Viertel. Mhm. Und das, was du offenbar häufig machst, meine ich respektvoll natürlich, ist dem Wunsch der Beteiligten, naja, es soll aber bitte so sein, dass erst ein Pflichtteilsrecht dann nach dem Herrn Papa, Achtung, in der Höhe von einem Viertel des gesamten Vermögens, wenn er stirbt, zusteht und nicht ein Sechstel nach ihrem Vermögen und dann von ihm ein Viertel Pflichtteil nach seinem Vermögen, dass man da eben verzichtet hinsichtlich, muss man natürlich mit beiden, wie du richtig beschrieben hast, abschließen, weil man weiß ja nicht, wer als erster stirbt, nach dem Erstverstorbenen. Mhm. Finde ich eigentlich, wäre ich das Kind nicht so super?
Ja, natürlich geben die Kinder
könnte etwas man da besser so irgendwie so eine andere Lösung machen, wie zum Beispiel eine Stundungslösung?
Ja, aber
ich möchte den Pflichtteil nicht verlieren, er soll ihn mir erst zahlen, wenn er stirbt. Ich habe
bewusst gesagt, weil du wolltest ein Beispiel, wo gibt es Fälle, wo wirklich ohne Abfindung einfach ein Pflichtverzicht gemacht wird. Und da sage ich, das sind Fälle, wo Kinder in der intakten Familie oft sagen, mir ist bewusst und sie müssen sich spätestens nach der Belehrung durch den Notar dessen bewusst sein, dass wir da etwas hergeben und dass wir keine Sicherheit haben, was nach dem Zweitversterbenden ist, aber wir verstehen das Bedürfnis der Eltern und wir vertrauen darauf, dass die familiäre Lage so ist, dass wir am Ende
aber welches Bedürfnis verstehen wir? Welches Bedürfnis haben die Kinder hier zu verstehen, die lieb sind und toll? Welches Bedürfnis ist es? Es ist das Bedürfnis, behaupte ich jetzt, dass der Überlebende
Ruhe im ersten Erbfall.
Ruhe hat, nichts bezahlen muss.
Genau.
Aber soll jetzt da mein Vater die Möglichkeit haben, auch meinen Pflichtteil nach meiner Mutter irgendwie auf Kreuzfahrtschiffen zu verblasen? Ich sage nein, dann mache ich das. Was hältst du von der Idee, dass man eine Vereinbarung schließt?
Bei einer Stundung bis zum zweiten Erbfall.
Ja, das muss doch möglich sein.
Ja, ist auch möglich, ja.
Bist du dir sicher?
Ja. Warum nicht?
Naja, weil wir doch irgendwie diese Regelung haben, dass wir Verträge unter Lebenden, solange der Erbfall noch nicht eingetreten ist, nicht ohne weiteres alles zulassen. Also ich frage jetzt deswegen so befangen, weil ich da meinen Vorschlag eigentlich noch nirgendwo gelesen habe. Das ist also eher untypisch, glaube ich. Nämlich, also ich meine auch, dass das gehen sollte, irgendwie so als Art Minus zum Pflichtteilsverzicht.
Ich verzichte jetzt nur auf die... Das mache ich natürlich gegenüber beiden. Jetzt verzichte ich, wenn ich das so betrachte, als Kind gegenüber der Mutter und sage, liebe Mutter, falls du als Erste stirbst, gleiches mache ich da beim Vater, machen wir für diesen Fall einen Pflichtverzichtsvertrag, und zwar keinen schlechthin, sondern einen, den wir jetzt wie folgt gestalten. Mein Pflichtteilsanspruch fällt mir zwar an, aber wir regeln die Fälligkeit. Und zwar vereinbaren wir, und da habe ich auch kein Problem, nach 879, wenn du den angesprochen hast, vereinbaren wir, dass eben Fälligkeit des Pflichtteilsanspruchs erst mit dem Tod des Zweitversterben, also des Vaters, eintritt, und das mache ich wechselseitig. Ich glaube, dass das gestaltbar ist, sehe ich kein Problem. Also wenn es dieses Bedürfnis gibt, kann man das natürlich machen.
Ja. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle dieses Bedürfnis, die vor der Situation steht, weil es ist tatsächlich schmerzhaft, auch das erlebe ich natürlich in meiner Funktion als Anwalt, wenn dann der Zweite stirbt und sich nicht so verhalten hat in den letzten Jahren, wie sich das die Kinder vorgestellt haben, oder womöglich, und das ist ja eigentlich in diesen Krisensituationen möglicherweise der häufigere Fall, die Schwäche des Zweitversterbenden, das hohe Alter, die Pflegebedürftigkeit, das Nachlassen der Kraft dazu geführt hat, dass Vermögenswerte möglicherweise auf unlautere Art und Weise verloren gegangen sind, nicht mehr vorhanden sind, oder denk an das dubiose Testament zugunsten dritter Personen, wo jeder meint, na, das ist doch so eine Erbschleicherei, aber man gewinnt nicht diesen Kampf ums Testament und plötzlich erbt jemand Dritter und dann, und man ist wirklich zurückgeworfen aufs Pflichtteilsrecht und dann, glaube ich, ist der Ärger sehr groß, wenn das Pflichtteilsrecht eben dann nur ein Viertel, jetzt müssten Sie das mathematisch aufschlüsseln, aber es macht einen Unterschied, ob ich nach dem zweiten ein Viertel kriege oder nach dem ersten ein Sechstel und nach dem zweiten dann ein Viertel.
Ja, natürlich. Nein, das stimmt schon. Da muss man auch vorsichtig sein. Und es kann ja auch sein, dass alles auf der zwischenmenschlichen Ebene wunderbar weiter verläuft nach dem ersten Erbfall, aber sich schlicht und ergreifend die Vermögenssituation ändert, zum Beispiel Schulden hinzukommen. Und dann kann es natürlich im zweiten Erbfall interessant sein, wo man keinen Pflichtteil hat wegen Überschuldung des Vermögens, zumindest den schuldrechtlichen Anspruch aus dem ersten Erbfall noch zu haben, der jetzt eben fällig geworden ist, um in der Überschuldung der Verlassenschaft als Gläubiger zumindest noch ein bisschen an den aktiver teilhaben zu können. Also es gibt natürlich rein objektiv betrachtet schon gute Gründe, hier nicht einfach, so wie ich es vorhin geschildert habe, schlicht zu verzichten in Bezug auf den ersten Erbfall, sondern hier ein paar Sicherheiten einzubauen. Klammer, wenn du noch weitergehen willst, natürlich auch mit Sicherstellungsfragen, aber dann wird das Ganze schon etwas komplex.
Ich glaube, das sollte man vorschlagen hiermit. Ich würde das überdenken.
Ja, besprechen muss man es, aber ich sage dir nochmal, es gibt Familien, die
sagen... Nein, natürlich. Also, es ist deren Vertrag, sie es haben wollen. Ja, ja. So ist das umzusetzen. Ja. Ich glaube, dass wir durch diese exotische Konstellation schon zum nächsten Punkt kommen, der irgendwie interessant ist aus meiner Sicht, nämlich weil ich da so gezweifelt habe, vielleicht kannst du das ausführen, lieber Andreas, wir haben es noch nicht erwähnt, es gibt ja nicht nur den totalen Pflichtteilsverzicht, also die Vereinbarung, das Pflichtteilsrecht ist hiermit beseitigt, sondern es gibt ja auch einen Teilverzicht, nicht wahr? Also wir lassen auch partielle Pflichtteilsverzichte zu. Und zwar glaube ich doch eigentlich weitestgehend.
Oder? Weitestgehend, also beim Pflichtteilsverzichtsvertrag gibt es eine weitestgehende Gestaltungsmöglichkeit und das muss man auch besprechen mit den Vertragsparteien, weil häufig ist es so auch, dass die Parteien kommen mit der Vorstellung, sie wollen einen umfassenden Pflichtteilsverzichtsvertrag schließen und kommt man drauf, Moment, mit Blick auf die Motivation, die es hier gibt, wäre es eigentlich präziser einen partiellen, einen Teilpflicht des Verzichtsvertrags abzuschließen. Und es ist gar nicht notwendig, einen
Gesamt.
Was schwand mir vor? Zum Beispiel, es gab vom Vater an das eine Kind eine Schenkung über eine Liegenschaft. Und der Vater weiß natürlich, belehrt durch den Vertragsrichter, dass diese Schenkung im Rahmen der pflichtteilsrechtlichen Hinzu- und Anrechnung für den Pflichtteil des anderen Kindes späterhin relevant sein wird und sich also auch von dem Wert dieser Liegenschaftsschenkung der Pflichtteil des anderen Kindes bemisst. Und jetzt sagt der Vater vielleicht, liebes zweites Kind.
Also ich bin der Vater.
Du bist der Vater.
Ich und deine Schwester, du bist mein Sohn. Meine Schwester kriegt jetzt da von mir so ein anständiges Hüttel, ein Haus. Ja. Gut, und jetzt hole ich dich zu mir und erkläre dir, nicht? Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte es nur personalisieren.
Gerne,
nicht?
Gerne.
Ja, und ich hole dich zu mir und sage jetzt zu dir, ich mache es dir schwierig, du musst es erklären mit dir selber. Ich sage, lieber Bub, nicht? Ich möchte nicht, dass nach meinem Tod dann Zores sind und du einen höheren Pflichtteil verlangst wegen der Schenkung an deine Schwester.
Noch dazu insbesondere deswegen, weil am Schluss vielleicht nicht mehr so viel in meinem Vermögen sein würde und dann würde das ja dazu führen, dass du einen Anspruch hättest gegen die beschenkte Schwester. Jedenfalls das möchte ich vermeiden. Ich hätte gerne, dass diese Schenkung, die ich da gemacht habe an deine Schwester, pflichtteilsrechtlich ausgeblendet wird, dass du diesen Wert nicht einbeziehen darfst in deine Pflichtteilsbemessungsgrundlage. Bist du dazu bereit? Das ist die Frage, die an mich zu richten ist.
Ich bin das Kind,
ich dir jetzt schwer machen. Und ich würde sagen, naja, also so ohne weiteres nicht. Was bekomme ich denn eigentlich? Ich meine, sie hat diese Liegenschaft bekommen, Christian, was hast du für mich?
Ja, okay, du kriegst halt ein Wertpapier-Depot mit 2 Millionen.
Ja.
Okay?
Gut, dann werde ich darüber nachdenken, ob mir das genügt.
Du bist so gierig, ja, mein Bub. Es ist unerträglich, in deinen Augen sind nur die Zeichen. Ja gut, also wir denken nach und so weiter und ich verlange von dir einen, du verzichtest zur Gänze aufs Pflichtteil, ja, auf den Pflichtteilsrecht und du sagst dann, nein, das muss ja nicht sein oder deine, genau, Berater, wir könnten ja auch so einen Patientenpflicht.
Verzicht nur in Bezug auf diese Schenkung an das andere Kind. Das wird immer wieder gemacht, aber was übrigens, das möchte ich an der Stelle erwähnen, weil der partielle Pflichtteilsverzicht in der Praxis extrem wichtig ist, was oft übersehen wird bei solchen Liegenschaftsschenkungen an die nächste Generation, ist die Einbeziehung des anderen Ehegatten. Und das ist nämlich ganz wichtig. Nehmen wir an, es gibt drei Kinder, die bekommen alle sowohl vom Vater als auch von der Mutter den gesamten Immobilienbesitz zu Lebzeiten übertragen. Für alle ist alles in Ordnung. Die haben alle viele Immobilien bekommen. Das ist ungefähr wertgleich, aber zumindest gibt es keine Pflichtteilsverletzung. Alle sind mit allem einverstanden. Und jetzt stirbt der erste Elternteil. Der überlebende Ehegatte ist vielleicht Alleinerbe, es ist aber extrem wenig da. Und natürlich hat auch der Ehegatte einen Pflichtteilsanspruch und kann diese Schenkungen, die der verstorbene Ehegatte an die gemeinsamen Kinder gemacht hat, pflichtteilsrechtlich in Zu- und Anrechnung aufgreifen. Das spreche ich immer an bei Liegenschaftsschenkungen an die nächste Generation. Da sind dann immer die Ehegatten erstaunt, wenn sie sagen, wieso soll ich da jetzt irgendwie einen partiellen Pflichtteilsverzicht unterschreiben? Ich würde ja eh niemals gegen meine Kinder irgendwelche Haftungsansprüche geltend machen aus dem Titel der Schenkung des verstorbenen Ehegatten an die Kinder. Aber ich weise immer darauf hin, wenn sie heute damit einverstanden sind, wenn das für sie alles passt, was dann Schenkungen erfolgt ist, und wenn sie diese Ansprüche niemals geltend machen wollen, dann treten sie bei mit einem partiellen Pflichtteilsverzicht in Bezug auf diese Schenkungen. Denn es kann nämlich sein, und das ist der Hauptfall, an den ich denke, dass wenn der erste Ehegatte stirbt, der überlebende Ehegatte vielleicht nicht geschäftsfähig ist. Ich hatte schon zweimal so einen Fall bei mir in Verlassenschaftsverfahren, vielleicht dement ist, 95 Jahre alt. Was passiert dann? Dann wird im Verlassenschaftsverfahren ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter bestellt für diesen Ehegatten. Das kann nicht eines der Kinder sein, aufgrund einer Interessenkollision. Das heißt, da kommt dann ein Fremder rein, irgendein Rechtsanwalt wahrscheinlich, ein Notar, der ihn dann vertritt, und der muss, weil er ja objektiv die Interessen des Vertretenen zu wahren hat, dann Pflichtteilsansprüche gegen die beschenkten Kinder geltend machen. Wie gesagt, ich hatte das schon zweimal, besonders bitter, wenn der Ehegatte schon relativ alt ist. Und daher ganz wichtig, und das ist eigentlich die vornehmliche Bedeutung für mich des partiellen Pflichtteilsverzichtsvertrages, immer den Beitritt der Ehegatten zu solchen Liegenschaftsschenkungen mit partiellem Pflichtteilsverzicht.
Das ist aber jetzt die Post abgegangen bei dir.
Wie meinst du das?
Wir haben eine Dreiviertelstunde wunderbar miteinander geplaudert und plötzlich wird das Ganze so hochkomplex und spannend und
in, ja, aber die zweite, du hast den partiellen Pflichtteilsverzicht.
Ja, aber du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Der partielle Pflichtteilsverzicht mit diesem Beispiel führt uns, glaube ich, auf eine höhere Ebene, auf eine komplexere Ebene, nämlich auf Pflichtteilsverzichtsverträge, die eingebunden sind in Familienverhältnisse, bei deren es mehrere Kinder gibt, wenn wir dieses Beispiel jetzt belassen. Hier stellen sich komplexere Fragen, die ihren Ausgang eigentlich dadurch nehmen, glaube ich, oder zumindest das einmal relevant ist, dass der Pflichtteilsverzichtsvertrag immer mit dem konkreten individuellen Erblasser abgeschlossen werden muss. Du hast das Beitritt genannt, das heißt, Vereinbarungen unter den beteiligten Kindern sind fast nicht zulässig, nach 879 Absatz 2 Ziffer 3. Eine allerdings, naja, schon,
wichtig,
und die sollten wir, glaube ich, jetzt noch erwähnen, und ich glaube, in der nächsten Folge machen wir noch eine.
Machen wir weiter,
ja, mit, ja, diesen, das erwähnen wir heute gleich, nämlich weil du dieses Beispiel schon gebracht hast, ich komme zurück zu diesen zwei Kindern. Da ist die Tochter, die will natürlich auch Rechtssicherheit, die steht, aha, ja, hinter mir und, aha, sagt, Papa, du musst mit dem, ich möchte nicht, dass mich dann der Bubi irgendwie klagt nach deinem Tod. Und dann würde ich der Tochter sagen, jetzt mach dir keine Sorgen, der Bubi hat jetzt einen Pflichtteilsanspruch gegen die Verlassenschaft. Dann sagt die Tochter, ja, aber ich habe auch die Sorge, dass wenn die Verlassenschaft nicht ausreichen sollte, dass er dann mich als Beschenkte klagen könnte. Davon hast du, entschuldige, dass ich das wiederhole, eigentlich vorhin gesprochen. Und jetzt hole ich dich her und du bist bereit zu diesem partiellen Pflichtteilsverzicht mir gegenüber. Dann schließt du mit mir. Und was man jetzt bedenken sollte, ist die Möglichkeit, dass in den vielen, vielen, vielen Jahren bis zum Tod des Verstorbenen ich, also der später Verstorbene, mit dir, lieber Bubi, diesen Pflichtteilsverzichtsvertrag durch eine einvernehmliche Vereinbarung, das haben wir das letzte
Schriftform,
Mal, einfache Schriftform, recht, wieder aufheben kann.
Genau.
Und dann ist die ohne Schutz, wenn man so will. Und jetzt könnte man mit Bedingungen arbeiten oder man weiß, dass die Rechtsprechung des obersten Gerichtshofes durchaus zulässt, dass der Bubi mit der Tochter eine Vereinbarung schließt über diesen hypothetischen subsidiären Anspruch gegen sie als Beschenkte.
Ganz wichtig.
Und dass er da auch verzichten kann. Und das muss man machen.
Das muss man machen, ja. Das wird ganz, ganz selten gemacht in der Praxis. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Hinweis von dir, ein wichtiger Tipp für den Vertragsrichter, da auch auf der horizontalen Ebene zwischen den Kindern hier Rechtssicherheit zu schaffen für den Fall einer späteren Aufhebung des Pflicht des Verzichtsvertrages. Ja.
Lieber Andreas, 2026 hat begonnen. Ich glaube, wir lassen es für heute.
Wir lassen es für heute.
Und vielen Dank.
Nächstes Mal machen wir weiter, genau.
Danke dir.
Alles Gute, danke.